Und spätestens, wenn man dann in einem Freibad steht und ins Wasser eintaucht und da auch noch Sand unter den Füßen hat, das ist ein Gefühl, das vergisst man nicht. An der Stelle bin ich auch wieder zuversichtlich, dass wir so den Kommunen ein bisschen mehr finanziellen Freiraum bieten, Luft zum Atmen und auch die Möglichkeit, sich für Produkte zu entscheiden, die vor Ort auch den Klimaschutz stärken.
Hallo und herzlich willkommen zu Heimat Hessen Hendrik. Heimat Hessen Hendrik, die 80 Jahre Hessentour, ist eine Produktion im Auftrag der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Ich bin Hendrik Heim, Host dieses Podcasts und gerade ziemlich lost. Denn die Nachrichten sind meistens schlecht. Die Wirtschaft stagniert. Die Gesellschaft ist zunehmend gespalten und irgendwie weiß gerade keiner so genau, wo es hingeht mit der Welt. Einmal im Monat möchte ich hier deshalb über Lösungen sprechen. Für und mit Hessinnen und Hessen, die nicht aufgeben, sondern die mit guten Ideen in die Zukunft blicken. Denn ich bin überzeugt, Zuversicht, die entsteht nicht am Schreibtisch. Wir müssen sie leben, da, wo wir leben. In jeder Folge besuche ich einen anderen Teil Hessens. Dabei frage ich mich auch, was uns der große Begriff Heimat heute noch mitgeben kann, 80 Jahre nach Gründung des Landes Hessen. Boah, ist das heiß hier. Denn Hitzesommer werden auch in unserer Heimat Hessen immer öfter vorkommen. Eine Folge des Klimawandels. Ich flüchte mich dann immer gerne ins Freibad. Und eine Lösung für den Klimawandel, die kann auch genau da liegen, habe ich gelernt, im Freibad. Diese Lösung bietet die Pauli Group an. Ein Unternehmen, was Pflanzen für Klärungsprozesse benutzt. Wie das geht, das frage ich Max Wurdinger, den Leiter des Marketingteams hier bei der Pauli Group. Und warum die Pauli Group ein erster Arbeitgeber sein kann, das habe ich Tim gefragt. Heimat heißt Heimat schützen und darum geht es in Folge 2 von Heimat Hessen Hendrik. Ich sitze jetzt hier in der Zentrale des Unternehmens in Neu-Eichenberg, tatsächlich ein Ort mit irgendwie 350 Einwohnern und hier gibt's Innovation. Und das erklärt mir jetzt, ich freue mich sehr, dass er da ist. Max Wurdinger, wer bist du und was machst du hier bei der Pauli Group?
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass du uns besuchst. Herzlich willkommen hier in Neu-Eichenberg. Ich bin Max Wurdinger, ich bin 27 Jahre alt und arbeite jetzt seit einigen Jahren hier bei der Pauli Group und verantworte die Abteilung des Marketings.
Du hast BWL studiert, hast aber auch schon ein FSJ im Bereich Rettungssanitäter hinter dir, also schon viel erlebt. Und jetzt bist du hier im Unternehmen. Was würdest du denn sagen, was macht euch so besonders?
Bei uns, bei der Pauli Group, dreht sich alles um das Thema Ökotechnik. Also im Endeffekt, wie kann man ökologische Mechanismen für insbesondere Kommunen greifbar machen, beziehungsweise dann einfach auch in die Realität so umsetzen, in technische Anlagen, dass man am Ende des Tages zum einen die Umwelt schont und auch Geld spart.
Was genau, das von Umwelttechnik gesprochen, macht ihr denn?
Wir sind vor allen Dingen für den kommunalen Sektor zuständig. Das heißt also konkret mit unseren 4 Geschäftsbereichen, die wir haben, da planen und bauen wir ökotechnische Großanlagen. Wir haben zum einen den Bereich Klärschilf, wo wir in der Abwassersparte unterwegs sind, wo wir Klärschlamm entwässern und einer Verwertung zuführen. Wir haben den Bereich Freibad Plus, wo wir kommunale Freibäder planen und bauen, sanieren zu Bädern mit einer biologischen Wasseraufbereitung. Wir haben Humus- und Erdenkontor, wo sich alles um Pflanzsubstrate dreht, um torffreie Substrate, um die Beratung von Kompostierungsanlagen und die Zusammensetzung von Pflanzerden. Und wir haben mit Plankotec ein akkreditiertes Biologielabor, was hier vor allen Dingen in Neu-Eichenberg ganz spannende Arbeitsplätze im Thema Biologielabore ermöglicht.
Krass, also man kann sich hier ausbilden lassen als Biologielaborant mitten im Dorf. Also wenn man sich hier so umschaut, man kann nach Thüringen schauen, so eine weite Sicht hat man. Wir sind hier direkt neben dem Wald, wirklich ein Dorf mit 350 Einwohnern. Und ich habe mir bewusst euch als Unternehmen mal für die zweite Folge ausgesucht, weil wir, glaube ich, gerade über sehr viele Veränderungen sprechen. Wenn man rausschaut, dann sieht man den Klimawandel, der ist super greifbar. Und es gibt dann immer diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Klimasendungen oder so, die dann sagen, ja, wir müssen mehr tun. Es gibt Luisa Neubauer, Fridays for Future, die sagen, wir müssen mehr tun. Und ich frage mich immer, wie können wir von der Theorie dann in die Praxis kommen? Und wenn man sich hier umschaut, mitten im ländlichen Gebiet, ihr macht etwas in der Praxis. Ihr schafft nicht nur Arbeitsplätze im ländlichen Raum, sondern auch Lösungen für die Menschen, weil ihr das in den Kommunen macht. Und das mit einer Historie, denn ihr seid nicht einfach so in irgendwelchen BWL-Büros oder so entstanden. Nein, ihr seid aus dem universitären Bereich entstanden. Und zwar in den 80er Jahren war das. Und das war so eine Vorform von Startup, kann man vielleicht sagen. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen oder einen Begriff oder einen lustigen Fact, wo man das aufzeigen kann, wie ihr entstanden seid. Nämlich, dass die Biotonne, die wir alle zu Hause haben, die ist hier neben Neu-Eichenberg in Witzenhausen entstanden. Hier gab es Versuche und dann ist die Biotonne hieraus entstanden. Und die Leute, die ja an der Pauli Group, an der Vorform mitgewirkt haben, die haben auch die Biotonne mitentwickelt. Kannst du uns dazu mehr sagen?
Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Da müssen wir in die Anfänge der 80er Jahre zurückgehen tatsächlich. Und da hat die Info GbR, die damals in 1981 gegründet worden ist, sozusagen ja einer der Grundsteine für die heutige Pauli Group tatsächlich, da mitgewirkt. Insbesondere bei einem ganz großen Feldversuch hier in Neu-Eichenberg, wo 120 Haushalte ja so eine Vorform einer Biotonne bekommen haben. Und dann auch tatsächlich hier dieses Material auf stillgelegten Bahnsteigen von dem relativ großen Bahnhof hier in Neu-Eichenberg dann gelagert und kompostiert wurden.
In den 80er Jahren, muss ich mir vorstellen, über 40 Jahre her.
Genau, über 40 Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und da haben die vier Gründer von der Info auch aktiv mitgewirkt. Und auch darauf zurückzuführen ist dann die weitere Entwicklung der Biotonne. Das alles natürlich, wie du gesagt hast, im universitären Umfeld, weil die Uni Kassel einen Ableger hier in Witzenhausen hatte, beziehungsweise auch immer noch hat, einen ganz spannenden, sehr auf Ökologie und Umweltsicherung ausgelegten Standort der Uni Kassel. Und so kam sozusagen hier in das eigentlich ja sonst sehr prüde und zurückhaltende Nordhessen einen Entwicklungsdrive rein, der sich auch wirklich ganz, ganz früh mit Umweltthematiken beschäftigt hat.
Du hast angesprochen, die Leute, die auch für die Pauli Group verantwortlich sind über einen längeren Zeitraum hinweg, die haben zusammen studiert in so einem Aufbaustudium. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, hast du mir im Vorgespräch erzählt, und haben sich hier zum Studium getroffen. Was war das für ein Studiengang? Was haben die hier gemacht?
Die vier GründerInnen sind tatsächlich alle aus einer Gruppe von Abgängern von einem einjährigen Aufbaustudiengang Ökologische Umweltsicherung. Damals hieß es noch Gesamthochschule Kassel. Und die vier haben auch ganz unterschiedlichen Hintergrund. Zum einen Elektroingenieurswesen, Agraringenieurswesen, aber auch Landschaftsarchitekten. Und ja, diese Mischung hat es dann auch gemacht. Und wie gesagt, das war Anfang der 80er Jahre. Das Thema Umwelt mit Sicherheit noch auf dem Vormarsch, noch überhaupt gar nicht so weit im Fokus wie heute. Und natürlich dann alles weitere, was dann kam, hatte schon so einen leicht startupigen Charakter, hat sich alles rund um Witzenhausen und dann später, insbesondere in den 90er Jahren, dann konkreter auch noch hier in Neu-Eichenberg entwickelt. Und ja, heutzutage wird man sagen, so ein richtiges Umweltstartup.
Jetzt heißt euer Unternehmen ja The Pauli Group. Und so viel sei verraten, Udo Pauli, der ist nicht bei diesen vier Leuten, die die Info GbR da gegründet haben, dabei gewesen. Wie kam der ins Unternehmen rein und was hat sich dann entwickelt, dass wir heute auch diese Pauli Group überhaupt haben, mit dem, was ihr heute auch macht?
Von Anfang der 80er Jahren bis dann auch die ersten Anlagen gebaut worden sind, das war Anfang der 90er Jahre, das war eine durchaus spannende Zeit. Da wurde auf ganz verschiedenen Betätigungsfeldern, war dann da die Info, die sogenannte Info, aktiv. Da ging es nicht nur um die Biotonne, sondern da ging es dann auch schon Mitte, Ende der 80er Jahre um das Thema Abwasser- und Schlammbehandlung in sogenannten Wurzelraumverfahren. Das waren dann teilweise auch geförderte Projekte, die sich mit dem Thema Abwasser auseinandergesetzt haben. Also wie kann man Abwasser aufbereiten? Vielleicht kennt der ein oder andere auch die sogenannten Schilfkläranlagen, die natürliche Klärung von Abwasser ermöglichen. Das war auch eine relativ lange Zeit lang ein Betätigungsfeld des Unternehmens. Aber auch natürlich, wie man Klärschlamm dann aufbereiten kann. Und in diesem Zuge dieser Abwasserbehandlungen, da hatte sich damals der Dr. Pauli auch schon beschäftigt, auch an der Universität Kassel, wieder Ableger in Witzenhausen. Und so hat man dann zusammengefunden und ist dann in den 90er Jahren auch gemeinsam nach Neu-Eichenberg gezogen. Parallel dazu hat sich dann noch die Plankotech, die heutige Plankotech, entwickelt aus diesen Kompostierungsthematiken, unser heute akkreditiertes Prüflabor. Und dann ging das ja in einer ganz spannenden Zeit Anfang der 90er Jahre los, bis dann, sogar schon 1991, die erste Klärstrom-Vererdungsversuchsanlage, zumindest der erste Bauabschnitt, auf der Nordseeinsel Norderney erbaut worden ist.
Und ihr bietet eine Technologie an für Kommunen. Und diese Sparte innerhalb der Pauli Group heißt Freibad Plus. Wir erleben das ja, dass immer mehr Freibäder schließen. Wir erleben es aber auch, dass Freibäder super wichtig sind, gerade für Familien, die sich Urlaub zum Beispiel nicht leisten können. Aber auch bei den Hitzewellen einfach als Abkühlung. Da sind Freibäder super wichtig, aber nicht immer so ökologisch. Wie macht ihr jetzt mit Freibad Plus, wie schafft ihr das, dass wir mit unseren Freibädern auch immer in den Kommunen, auch hier in Nordhessen, wo wir gerade sind, in die Zukunft gehen können? Was bietet ihr da an?
Das Schilf, was wir benutzen im Abwasserbereich, haben wir festgestellt, ist sehr resilient, kann Standorten wachsen, die mal viel Wasser, mal wenig Wasser haben und hat auch, wie gesagt, eine hygienisierende Leistung. Anfang der 2000er kam dann das Geschäftsfeld der Freibäder hinzu. In den 90er Jahren hat es schon im Privatpoolbereich angefangen, dass man experimentiert hat, wie man ohne Chlor ein natürliches Badegewässer, ein Naturpool, vielleicht kennt der ein oder andere aus dem privaten Bereich, einfach einen Badeteich anlegen kann. Und nun haben wir natürlich in Deutschland eine sehr große öffentliche Bäderinfrastruktur.
Ja, ist das so?
Sehr, sehr viele Freibäder, gerade in den 60er oder 70er Jahren erbaut, in mit Sicherheit noch einer etwas anderen gesellschaftlicheren Zeit. Die Menschen konnten nicht so viel in Urlaub fahren. Zeitgleich hatten wir wirtschaftlichen Wohlstand. Es ging richtig rund und da wurden richtig viele Bäder geplant und gebaut hier in Deutschland. Der eine oder andere von euch kennt es mit Sicherheit dann vor Ort, die in Anführungszeichen dann heute jetzt auch sehr stark in die Jahre kommenden Bäder. Und Anfang der 2000er ist man dann auf die Idee gekommen, was im Privatpoolbereich funktioniert, diese biologische Wasseraufbereitung, das muss doch eigentlich auch in den großen Freibädern funktionieren. Und dem hat sich damals auch die Pauli Group, wobei zu der Zeit hießen die noch Ecoplan GmbH, also wir haben auch in den Firmierungen einige Änderungen durchlaufen, hat sich die Ecoplan diesem Thema angenommen, was wirklich total spannend war, weil wir mit dem Ansatz da eingegangen sind. Wir kennen ja schon die Abwasseraufbereitung, also wir kennen es auch mit großen Pumpen, mit großen Leitungssträngen aus und haben das dann in die Bäder bringen können. Das heißt also, wir haben da nicht den Ansatz, dass man vielleicht kennt der ein oder andere das auch aus den Naturbädern, dass man unbedingt jetzt viele Pflanzzonen im Becken hat, sondern wir haben über die Jahre jetzt, über die fast 25 Jahre, haben wir einen eigenen Filter entwickelt, den nennen wir Geomatrix Bodenfilter, den wir dann bauen. Und der ist irgendwo auf dem Freibadgelände angeordnet. Der Badegast merkt das sogar hin und wieder gar nicht so, dass er in einem Naturbad ist. Aber die Kommune spart sich das Chlor. Man hat nicht mehr sozusagen auch den Chlorgeruch. Man hat andere Möglichkeiten in der Gestaltung. Man kann Sand und Holz an und mit Wasser verbauen. Und man hat dann diesen Bodenfilter, der das Wasser komplett chlorfrei, ohne Chemikalieneinsatz aufbereitet. Und genau bei diesem Bodenfilter steht auch wieder unser Schilf oben drauf.
Also konkret habe ich mir sagen lassen, funktioniert das so, wir haben einen Pool und wir haben ein Überlaufbecken, ne? Da geht das Wasser raus, das ist schmutzig, da haben Leute reingepinkelt, alles nicht so hygienisch. Und dann geht das quasi...
Im schlimmsten Fall gab es einen Windelunfall, so nennt man das dann.
Und das geht dann bis zu einem Phosphatfilter oder zu den Filtern. Und dann, aber der Hauptfilter ist dann auch wieder Schilf eigentlich, ne? Der bereitet das Wasser auf, als Naturfilter kann man sagen, das ist dann die Pflanze, die schnell wächst und super leicht irgendwie auch anzubauen ist. Und dann geht das Reinwasser dann wieder zurück in den Pool oder in das Becken.
Und die eigentliche Magie passiert tatsächlich in der sogenannten Rhizosphäre, in der Wurzelzone des Schilfes. Das Schilf durchwurzelt diesen Bodenfilter, hält es dadurch auch offen, dadurch versandet er nicht, das Wasser kann immer durchlaufen. Es wird wirklich oben drüber verrieselt, wie so mit so einem Rasensprayer, kann man sich das vorstellen. Und in dieser Wurzelzone, da ist eine wirklich biologisch so aktive Zone, dass da auch gesundheitsschädliche Keime beispielsweise abgebaut werden. Und dadurch wächst das Schilf, entzieht die Nährstoffe, die der Badegast einbringt. Und einmal im Jahr wird dann das Schilf abgeerntet und man hat sozusagen die, in Anführungszeichen, bösen Nährstoffe, die man nicht in dem frischen Wasser drin haben möchte, herausgefiltert.
Und wie kommt dann das Wasser vom Schilf, ja, letzten Endes wieder in das Becken rein?
Und da verwenden wir wieder ganz normale Freibadpumpen, Schwimmbadpumpen. Das ist das, was ich zum Anfang gesagt habe. In dem Bereich sind wir, genauso wie im Abwasserbereich, ja für Kommunen tätig und da ist das oberste Credo sozusagen die Betriebssicherheit. Weder im Abwasserbereich noch im Bäderbereich kann sich so eine Kommune, die das für die Bürgerinnen und Bürger betreibt, das leisten, dass da eine Technik verbaut wird, die nicht funktioniert. Und genau, deswegen haben wir da richtig große Pumpen und zuverlässige Technik verbaut.
Und woher kommt die Energie für die Pumpen?
Das Schöne im Freibad ist tatsächlich, dass dann noch nicht am meisten Energie brauche. Der Punkt ist dann erreicht, wenn die meisten Menschen im Bad sind. Die meisten Menschen sind im Bad, wenn die meistens die Sonne scheint. Und dementsprechend können wir über PV-Anlagen sehr gut oder über das Jahr gesehen sogar netto null diese Bäder betreiben. Was ja einfach auch aufzeigt, dass ein öffentlicher Badebetrieb auch nachhaltig möglich ist.
Ein Argument gegen solche Lösungen ist ja immer zu teuer. Jetzt haben wir aktuell die Situation, dass die Kommunen überlastet sind, dass die kommunalen Haushalte ja irgendwie leergeschöpft sind und nicht mehr so viel Geld nachkommt. Was ist dann das Argument zu sagen, okay, ich nehme trotzdem eure nachhaltige Technologie, die in der Anschaffung teurer ist und ja, warum haben die Kommunen dann trotzdem mehr davon? Was sagt ihr denen und warum funktioniert das trotzdem mit euch?
Am Ende des Tages muss man dann natürlich davor schalten, dass unser gesamtes Unternehmen sich um Ökotechnik dreht und wir im Kern nachhaltig, aber vor allen Dingen ökologische Nachhaltigkeit im Unternehmenskern haben. Dadurch sind unsere Prozesse und unsere Technologien entstanden und mit diesem Gedanken gehen wir da grundsätzlich dran. Das hat eine Zeit lang auch als vertriebliches Argument super funktioniert, aber wir haben natürlich auch, wie du sagst, im kommunalen Bereich einen Trend, der dahin geht, dass die Kommunen finanziell absolut abhängig sind von beispielsweise Fördermitteln, die finanziell wenig Spielräume haben und wo insbesondere dann die Frage ist, was ist die günstigste Lösung? Wie kann man am besten sparen? Und bei unseren Anlagen ist es so, dass wir nicht unbedingt in den Investitionskosten, aber vor allen Dingen in den Betriebskosten echte Kostenersparnisse hervorbringen können. Das heißt also im Klärschiffbereich ungefähr die Halbierung der Restmenge, aber auch die flexible Verwertung. Da ist der Punkt, wo die Kommunen sparen, Jahr für Jahr, wenn sie diese Anlage haben. Im Bäderbereich ist es auch Jahr für Jahr, wenn man ungefähr je nach Standort ein Drittel der Betriebskosten spart. Und natürlich immer auch was für die Umwelt macht. Also es gibt auch immer noch Kommunen, die das weiterhin als Ziel haben, die da weiterhin versiert sind. Wir haben Politiker, die das immer noch, Bürgermeister, die das immer noch zum Ziel haben, auch wenn da vielleicht die öffentliche Debatte mittlerweile in anderen Teilen unterwegs ist. Und diese Gemengelage, also langfristige finanzielle Vorteile, aber auch langfristige ökologische Vorteile, das sind die Verkaufsargumente, die wir immer noch nutzen können und Gott sei Dank auch immer noch viele Politiker und viele Kommunen von unseren Technologien überzeugen können.
Gibt es denn jetzt ein konkretes Beispiel vielleicht aus Hessen, wo das funktioniert hat mit einem Freibad?
Ja, natürlich. Wir haben jüngst in Eschwege und Grebenstein, das sind zwei ja etwas kleinere hessische Kommunen, das eine Grebenstein bei Kassel, haben wir ein kommunales Freibad komplett umgebaut. Alles ist einer Hand. Das bieten wir an, Planung und Bau. Das ist ein ganz tolles Naturbad entstanden, was sich auch sehr großer Beliebtheit erfreut. Aber auch in Eschwege, ganz nahegelegene Kreisstadt hier, im Werra-Meißner-Kreis, haben wir ein Freibad geplant und gebaut. Und ja, das Feedback, was wir erhalten, ist sehr, sehr positiv.
Wie überzeugt ihr die Leute vor Ort, dass das gut ist mit dem Freibad und dass es auch auf einem sicheren Boden gründet? Weil natürlich viele Freibäder auch weiter betrieben werden, die nicht mehr so den baurechtlichen Standards entsprechen, die auf gut Deutsch gesagt hässlich und marode sind. Wie überzeugt ihr jetzt die Leute vor Ort, dass ihr eine coole Lösung seid? Oder muss das dann irgendwie doch die Kommune machen, ihre Leute zu überzeugen? Weil am Ende ist es eine öffentliche Einrichtung und am Ende sind es natürlich Steuergelder, die dann eure Arbeit auch finanzieren.
Definitiv, das sind immer Steuermittel. Und das Freibad an sich ist auch immer ein gesellschaftliches Thema. Es gibt kein Projekt, wo wir aktiv sind, wo nicht dann auf einmal doch die Zeitung wieder anruft und es sowohl starke Pro- als auch starke Kontralager gibt zu auch einer Freibadsanierung. Die Menschen überzeugen wir meistens, wenn wir mit ihnen aktiv in die Kommunikation gehen. Das heißt also, wir präsentieren oft vor politischen Gremien, die doch auch öffentlich sind. Wir haben aber oft den Fall auch, dass ja es einen Freibadförderverein, eine DLRG oder eine Interessensgemeinschaft gibt, vor dem wir dann auch nochmal Rede und Antwort stehen. Und meistens, ehrlicherweise, denken die, sie bekommen jetzt einen Ententeich, sind erstmal total dagegen. Ein Riesenaufschrei. Nein, wir wollen um Gottes Willen jetzt hier kein Naturbad. Und dann kommen wir vorbei und oder wir laden die Menschen auch einfach gerne ein in den Bestandsbad, was wir geplant und gebaut haben. Und meistens macht das dann eine radikale 180-Grad-Wendung. Und sie wollen unbedingt dann ein Bad von uns haben. Von daher sind das immer spannende Erkenntnisprozesse bei den Entscheidern, aber insbesondere bei der breiten Öffentlichkeit. Und spätestens, wenn sie dann mal so ein Bad von uns sehen, wo wir oftmals auch mit so Sandlagunen arbeiten. Das heißt also, wir können Sand ja ins Wasser auch, wie gesagt, einbauen und man dann in einem Freibad steht oder langsam hereingeht über so einen Sandstrand und dann ins Wasser eintaucht und da auch noch Sand unter den Füßen hat. Das ist ein Gefühl, das vergisst man nicht und das wollen sie dann auf einmal dann doch alle in ihrer Kommune auch haben.
Was würdet ihr euch denn wünschen aus politischen Kreisen, wenn ihr mit euren Argumenten kommt und sagt, wir sind günstiger, wir sind nachhaltig, wir sind ein lokaler Arbeitgeber, aber dann natürlich doch an irgendeinem Punkt von Förderungen abhängig oder das würde helfen. Was genau würdet ihr euch denn jetzt gerade wünschen in 2026 vielleicht noch? Wir haben ja noch ein halbes Jahr.
Ich würde mir, glaube ich, gar nicht das für uns wünschen als Unternehmen, sondern ich würde mir das für die Kommunen wünschen. Wir sind vor Ort in den Kommunen. Und natürlich nehmen wir Zuversicht mit, weil die Leute vor Ort die Kommunalpolitik machen, die da auch ja, Bürgermeister in der Funktion sind oder auf dem Rathaus arbeiten. Die haben auch Lust, Dinge umzusetzen, aber die finanzielle Lage der Kommunen ist mehr als prekär und die Gestaltungsspielräume sind sehr eng und die Möglichkeiten, die es dann gibt über Fördermittel, sind oftmals beschränkt beziehungsweise mehrfach überzeichnet. Und das würde ich mir wünschen, dass da die entscheidenden Stellen in Landes- und Bundespolitik da noch weiter reingehen. Aber da bin ich auch wieder von Zuversicht geprägt. Die Kommunen machen ja jetzt auch schon mehrere Imagekampagnen zu diesem Thema. Es gibt in der Bäderbranche eine Kampagne, wo wir uns auch beteiligen, Rettet die Bäder. Und so gibt es da auch schon starke Stimmen aus den Branchen, die da der Politik aufzeigen, wo es lang zu gehen hat, was angepackt werden muss. Und da an der Stelle bin ich auch wieder zuversichtlich, dass wir so hoffentlich langfristig den Kommunen ein bisschen mehr finanziellen Freiraum bieten, Luft zum Atmen und dann vielleicht auch die Möglichkeit, sich für Produkte zu entscheiden, wie wir sie anbieten, die vor Ort auch den Klimaschutz stärken.
Was ihr auch macht, und das hat mich auch interessiert, ihr geht auch in die Zukunft und das mit einem eigenen Labor. Und ich habe das immer wieder erlebt, ich bin jetzt schon bei dieser Hessentour jetzt ein paar Wochen unterwegs, dass die Leute sagen, ja, wir sind ein ländliches Gebiet, aber wir profitieren auch davon, dass es junge Familien immer wieder aufs Land zurückzieht, die ihre Kinder hier in Naturnähe irgendwie auch aufwachsen sehen wollen. Und wenn ihr dann abgespacete Berufe habt, wie Biologielaboranten, ihr habt, glaube ich, mehr als 30 Berufsfelder, die ihr hier vereint, ne? Wie viele sind es genau?
Über 35 Fachdisziplinen, das heißt also bei uns es auch einige Themen sind, die man dann einfach auch nicht so konkret studieren kann, weil sie so nischig sind, haben wir ein ganz breites Spektrum an Mitarbeitenden, was sie für eine Vorgeschichte haben und auch viele Studenten noch, die dann beispielsweise in Göttingen, in manchmal auch Erfurt, aber oftmals auch in Kassel studieren und dann bei uns als Werkstudenten anfangen und ja auch den Berufseinstieg dann oftmals wagen und nicht nur bei uns arbeiten, sondern auch dann vielleicht ihre Abschlussarbeiten, Bachelor- oder Masterarbeiten dann hier schreiben oder andere Facharbeiten und dann auch manchmal oder oftmals wahrscheinlich, also tatsächlich sogar oftmals bei uns bleiben, den Berufseinstieg wagen und ganz oft auch ganz lange hier bleiben tatsächlich.
Dieser Podcast hat doch immer mit Zuversicht zu tun. Warum glaubst du, dass das hier trotzdem auch ein sicherer Arbeitgeber sein kann und ihr immer wieder neue Lösungen auch entwickeln könnt, in die Zukunft gehen könnt? Oder hast du diese Zuversicht überhaupt? Erstmal so gefragt.
Definitiv. Unsere Produkte, die wir ins Land bringen, sind eigentlich Zuversicht pur. Sie vereinen die ökologische Komponente mit der wirtschaftlichen Komponente. Und am Ende des Tages klingt das jetzt sehr nüchtern, aber ich bin persönlich sehr oft vor Ort, insbesondere beim Thema Freibäder, das ist immer ein emotionales Thema. Und wenn man so ein Projekt umgesetzt hat und dann mit den Menschen spricht, dann lernt man auch wieder die Zuversicht kennen und man sieht, dass dann doch vielleicht alles nicht so schlimm ist und was man alles für tolle Dinge bewegen kann. Also allein aus unseren Produkten und den Menschen, die wir dadurch treffen, im ganzen Land, kann ich sagen, dass man so Zuversicht sozusagen frei Haus mitbekommt. Und es ist bei Weitem, denke ich, nicht so schlimm, wie es sich oft anfühlt, wenn man sich so die Nachrichten anschaut.
Man fragt sich natürlich immer gerade in den Klima-Naturschutz-Berufen, aber auch Studiengängen, wie komme ich denn jetzt tatsächlich an einen Arbeitgeber? Und deswegen finde ich das toll, dass es nicht nur in Berlin irgendwelche Startups gibt, sondern auch hier im nordhessischen ländlichen Raum und ein Arbeitgeber noch dazu, der nicht nur plant, sondern tatsächlich auch umsetzt. Und was die Pauli Group für ein Arbeitgeber ist und wie man da so reinschlittern kann, das frage ich gleich noch Tim, denn er ist gerade aktiv Werkstudie. Vielen Dank, lieber Max, von der Pauli Group in Neu-Eichenberg.
Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Ich spreche jetzt hier mit Tim Gerloff. Tim, du bist Werkstudent bei der Pauli Group. Erstmal vielen lieben Dank, dass wir hier sprechen können miteinander.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
Was studierst du denn und vor allem, wo studierst du hier in Nordhessen?
Ich studiere nicht ganz in Nordhessen, eher Südniedersachsen in Göttingen an der HWK, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst. Dortiger Standort an der Fakultät Ressourcenmanagement. Und studiere gerade im Master Wirtschaftsingenieurwesen, nachdem ich den Bachelor jetzt im Frühjahr diesen Jahres auch fertig gemacht habe.
Und du hast einen Job als Werkstudent und das ist ein 10-stündiger Job, also pro Woche 10 Stunden bist du bei der Pauli Group. Was machst du da konkret?
Ich bin grundsätzlich in der Projektierung tätig. Klar ist auch als Werkstudent, dass man da verschiedene Aufgabenbereiche hat, die sehr stark gefächert sein können. Aber rein Kern meines Aufgabengebiets ist eigentlich das Energiemanagement. Einmal bezogen auf die Beckenwassererwärmung, sprich im Bereich Freibad Plus, im Freibadbau, Naturfreibadbau genau gesagt. Und da geht es dann eben vor allem um die Beckenwassererwärmung, sprich um die Dimensionierung und die technische Planung dahinter. Und andererseits, der andere große Block ist eben die Photovoltaikplanung. Wenn eben ein Gebäude vorhanden ist, wollen wir das natürlich auch versuchen, energetisch mit in den Kreislauf einzubeziehen. Und dafür bin ich im Prinzip allumfassend da. Vor allem Dimensionierung, aber auch Ausgestaltung.
Die Pauli Group wirtschaftet ja nachhaltig und das im regionalen Raum. Was würdest du sagen, gerade so im regionalen Raum, wie viele Unternehmen gibt es, wo du auch hättest hingehen können, jetzt als Werkstudent, wirklich für deinen Fachbereich? Gibt es da viele Unternehmen in der Region oder ist es schon relativ ein Alleinstellungsmerkmal?
Naja, man muss das natürlich vor dem Hintergrund sehen, dass wir uns hier im ländlichen Raum befinden. Das heißt, es gibt nicht die große Handvoll an Unternehmen, wo man mit meinem Fachbereich gut hingehen kann. Das ist normalerweise dann eher in den Großstädten vertreten, beispielsweise in Göttingen mit 1,5 Grad ist da klassisch zu nennen. Ich wohne beispielsweise in Eschwege, sprich hier gibt's rein vom Gewerbe her nicht viel drumherum, zumindest nicht in dem Fachgebiet. Und da kann man die Pauli Group schon, sagen wir mal, 30 Kilometer Radius als Alleinstellungsmerkmal sehen, dass eben mir die Möglichkeit geboten wird, da meinen Fachbereich auch tatsächlich ausüben zu können.
Ist das auch als erster Arbeitgeber ein attraktives Unternehmen? Ich habe mir das sagen lassen, fast die Hälfte aller Mitarbeitenden arbeiten in Teilzeit, was ja auch gerade für junge Familien zum Beispiel ein attraktives Konzept ist. Also ist das schon auch in der Szene, sag ich jetzt mal, von dir, von den Leuten, die sich jetzt nicht vorstellen können, wenn sie in Göttingen studiert haben, woanders hinzugehen, in der Region bleiben wollen, schon auch ein Name, die Pauli Group, auch als erster Arbeitgeber?
Gerade als erster Arbeitgeber ist es total angenehm. Also wie du schon sagst, auch in Teilzeit, man hat eben sehr flexible Möglichkeiten, seinen Arbeitsalltag irgendwie zu gestalten, sowohl zeitlich betrachtet, aber eben auch inhaltlich. Und das macht es total angenehm. Also gerade als erster Arbeitgeber kann man da, denke ich, extrem zufrieden sein.
Wie schätzt du es gerade so ein in deinem Studiengang oder generell in deinem Studienumfeld? Wie schwierig ist es gerade für AkademikerInnen, danach wirklich in den ersten Job zu kommen?
Ich glaube, auch das kommt wieder extrem auf die Region an, sprich wie viel Angebot überhaupt von Arbeitgeberseite ausgegeben ist. Gerade wenn es um den Energieschwerpunkt geht, stelle ich es mir in Göttingen, ich will nicht sagen leicht vor, aber vielleicht einfacher als in anderen nicht so dicht besiedelten Regionen. Einfach dadurch, dass das Angebot da ist. Aber der Konkurrenzkampf ist natürlich genauso wie in der Energiebranche, wie auch in vielen anderen Branchen durchaus gegeben. Und da muss man schon schauen, wo man am Ende auch bleibt. Gerade auch, wenn man eine spezielle Position vielleicht bekommen möchte, einen speziellen Aufgabenbereich, auf den man sich fixiert, kann das durchaus schwierig werden, denke ich.
Und worauf kommt es dann an? Kommt es dann auch der Pauli Group jetzt als das Beispiel, was bei dir greifbar ist, auf die Noten an, auf die Leistungen im Studium, vielleicht auch, ob du in der Nähe wohnst in der Region, also dass es auch ein regionaler Arbeitgeber irgendwie ist, oder worauf kommt es da an, sich dann im studieninternen Konkurrenzkampf, wie du ihn beschrieben hast, auch durchzusetzen?
Also rein vom Zeugnis aus betrachtet hat das natürlich einen großen Impact, gerade wenn man auf Bewerbungen hinaus möchte und sich da ein Stück weit abheben möchte. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist allerdings, wobei man das auch erstmal schaffen muss, dann im persönlichen Gespräch einfach zu punkten und da zu überzeugen. Natürlich sind da wichtige Noten, gute Noten enorm wichtig. Würde ich jetzt aber nicht als alleiniges Merkmal sehen, sondern tatsächlich dann der persönliche Kontakt. In meinem Fall war es zum Beispiel so, ich kann jetzt auch nicht auf ein Musterzeugnis zurückgreifen. Ich hatte dann einfach an 1-2 Gelegenheiten in Form meines Praktikums bei der Pauli Group die Möglichkeit zu zeigen, was ich kann. Und wenn man das schafft, diese Situation dann auszunutzen, dann hat man natürlich einen großen Vorteil.
Was würdest du denn einfach mal ganz selbstbewusst sagen, was zeichnet dich da aus?
Also jetzt im Kontext von der Pauli Group ist es tatsächlich die Fachkenntnis im Bereich Energie. Egal, ob das jetzt die Dimensionierung von Anlagenteilen ist, wie zum Beispiel PV-Anlagen oder Wärmepumpen, oder auch in Richtung Energiemanagement, das heißt Datenanalyse, Monitoring, da ist es schon so, dass ich da mit meinen Fachkenntnissen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hege, was natürlich einerseits eine gewisse Verantwortung mit sich zieht, andererseits aber natürlich auch meinen Alltag dort sehr interessant gestaltet, da ich einfach viele Möglichkeiten habe, mich fachgemäß auszuleben in viele Richtungen.
Und wie kam das? Wie kam das Interesse gerade für Energie? Wo kommt Energie her für all das, was wir zum Leben brauchen, aber natürlich auch ganz konkret dann für Freibäder?
Ja, genau. Also bei uns im Studium war es dann so, normal Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, hat man die ersten paar Semester die Grundlagenmodule, legt da einen gewissen Stein und dann kommt irgendwann ein spezieller Punkt, wo man sich dann für einen Schwerpunkt entscheiden muss. Das war dann in meinem Falle entweder der Energieschwerpunkt oder Produktionstechnik wäre die Alternative gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen langfristigen Plan davor, was ich wirklich machen möchte. Ich habe mich dann im Prinzip zwischen den beiden entschieden und Energie klang dann für mich einfach interessanter als Produktionstechnik. Also eine Bauchentscheidung, wenn man so will.
Ich würde sagen, wir gehören beide einer Generation, an der man nachsagt, dass sie beim Thema Arbeiten mehr Wert legt auf darauf einen Sinn zu haben, bei dem, was sie arbeiten, für wen sie arbeiten. Und das ist die zweite Komponente, dass sowas wie Work-Life-Balance irgendwie wichtiger wird. Fangen wir aber erstmal mit dem Sinn an. Ist dir das schon persönlich auch wichtig, dass du denkst, okay, das Unternehmen, wofür ich arbeite, das kann was bewegen? Und ja, zeichnet das vielleicht die Pauli Group aus, beziehungsweise welche Kriterien waren oder sind da für dich wichtig bei einem Arbeitgeber, wenn er was bewegen soll?
Also bei der Pauli Group ist das schon gegeben, natürlich branchenspezifisch gesehen, einmal durch den Klärschiff-Bereich und einmal durch den Freibad-Plus-Bereich. Wir versuchen da schon in dem Maße, wie wir es eben können, so gut es geht, ein nachhaltiger Faktor zu sein, gerade wenn es um die Freibadsanierung geht oder eben um Klärschlammvererdungsanlagen. Das sind eben zwei öffentliche Bereiche, in denen Energieintensität einfach eine große Rolle spielen. Und das spielt in dem Sinne auch für mich eine Rolle, da einen gewissen Impact zu haben, das auf jeden Fall. Also diese Eigenschaft unserer Generation, was zu bewegen, die spüre ich auch bei mir selbst, das kann man schon so sagen.
Und wie wichtig ist es dir, irgendwie auch einen Ausgleich zur Arbeit zu haben? Wie viel Gedanken machst du dir darüber? Weil Studium natürlich ein ganz anderer Alltag ist. Vielleicht nicht immer vergleichbar mit einer Vollzeitarbeitsstelle, vielleicht aber auch in manchen Phasen super, super viel anstrengender, als wirklich 8 Stunden irgendwo zu chillen, sag ich mal. Wie wichtig ist dir das?
Rein theoretisch gesehen würde ich sagen, es ist mir sehr wichtig. Ich muss allerdings auch ehrlich gestehen, ich bin aktuell noch in der Position, wo ich noch nie tatsächlich Vollzeit mal arbeiten musste, sprich die klassische 40-Stunden-Woche, das war einfach noch nicht der Fall. Jetzt mal 20-wöchiges Praktikum ausgenommen, das würde ich jetzt da mal nicht mit reinzählen. Ich hoffe allerdings, dass ich es dann schaffen werde, soll das Studium mal zu Ende sein und es geht dann tatsächlich in den normalen Vollzeitberuf. Hoffe ich sehr von mir selbst, dass ich schaffe, da einen Ausgleich zu finden, da mir das schon viel bedeutet. Also das klassische, ich nenne es jetzt mal alte Todarbeiten in Anführungsstrichen, das habe ich nicht vor.
Du bist da jetzt irgendwie in der Branche oder bei einem Unternehmen gelandet, was einem Trend widerspricht, würde ich sagen. Weil der Trend zumindest in der Politik ja eher dahingehend ist, Klimaschutz nicht mehr als so wichtig zu erachten. Oder es geht, so erlebe ich das, als Thema oft in den Hintergrund. Und auch Sachen wie, ja, Energiewende oder wir machen jetzt Freibad, was irgendwie energetisch durch Erneuerbare eben funktioniert, dass man halt eher sagt, okay, nee, wir schauen jetzt, dass wir überhaupt hinkriegen. Wir haben als Kommune eher weniger Geld und dann schauen wir, dass wir überhaupt da irgendwas anschaffen. Und da ist Klimaschutz gerade in diesen wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht mehr so im Fokus. Das wäre jetzt meine These, was die Politik angeht, aber auch teilweise was Medien angeht. Warum denkst du oder denkst du überhaupt, dass die Pauli Group sich da irgendwie durchsetzen kann und dass wir es auch dank solcher Unternehmen überhaupt schaffen können, unsere Heimat, der Podcast heißt Heimat Hessen, Hendrik, irgendwie, ja, zu bewahren?
Man muss natürlich immer einen Spagat schaffen zwischen Ökologie und Ökonomie. Der ist manchmal extrem schwierig, aber ich habe gerade bei der Pauli Group das Gefühl, dass dieser Spagat sehr gut gemeistert wird. Allerdings gerade im Freibad Plus Bereich muss man sagen, dass wir nicht nur ökologischen Vorteil gegenüber ja klassischen Freibädern haben, sondern eben auch an vielen Stellen ökonomisch. Und das ist einfach ein Vorteil, den muss man da ausspielen. Es ist vollkommen richtig, dass der aktuelle Trend leider in eine andere Richtung geht, gerade politisch gesehen. Aber wenn man es eben schafft, sowohl den ökonomischen Vorteil bei einer Freibadsanierung hinzubekommen und dann eben den ökologischen Aspekt mit gleich abbügeln zu können in einem Aufwasch, dann hat man damit einfach einen riesen Wettbewerbsvorteil aus meiner Sicht.
Ist ja auch irgendwie die Frage, wer kommt denn da jetzt nach? Also du und ganz viele andere, die ihr Studium da beenden, die in den Energiebereich wollen, die in Unternehmen rein wollen, die entweder für oder gegen den Klimaschutz so ein bisschen arbeiten, das kann man ja schon durchaus messen, was für ein Verständnis haben die. Und ja, was würdest du da sagen, auch in deinem Umfeld? Ist das so präsent, dass die Leute sagen, ja, wir müssen jetzt unbedingt voll auf die Erneuerbaren gehen? Oder ist es den Leuten vielleicht auch eher egal und Hauptsache, sie wollen irgendwie natürlich einen guten Arbeitgeber haben? Wie wichtig ist das so deiner Generation? Weil so Fridays for Future zum Beispiel, wo ich auch sagen würde, das sind so die Leute in meinem Alter, in deinem Alter irgendwie, die da auf die Straße gegangen sind, 2015 zum Beispiel, das ist jetzt ja, oder 2018, das ist jetzt nicht mehr so präsent. Und es wird immer wichtiger, würde ich sagen, dass die Leute da, wo sie arbeiten, das vielleicht präsent haben. Oder bei den Unternehmen, die sie sich suchen, wo sie arbeiten wollen, das präsent haben. Wie krass ist das gerade? Habt ihr das präsent? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Oder gerät das wirklich auch bei der Jobsuche gerade in den Hintergrund, das Thema Klimaschutz?
Das ist, finde ich, immer sehr schwer zu beantworten, weil man sich ja immer in einer gewissen Bubble bewegt. Also ich habe auch den Eindruck, Fridays for Future war ich, glaube ich, gerade so 7., 8. Klasse, wenn ich mich richtig erinnere. Da war das natürlich viel größeres Thema. Also da wurde nur darüber geredet, im Unterschied dazu jetzt an der Uni. Im Studium habe ich schon das Gefühl, dass das eher wieder in den Hintergrund gerückt ist. Ich kann mir nicht genau erklären, woran das liegt, ob das an den Menschen liegt, mit denen man einfach viel zu tun hat, ob die eine andere Meinung haben oder ob sich da eine gewisse Meinungsverschiebung doch eher vollzogen hat in den vergangenen Jahren. Ich glaube schon, dass es immer noch einen großen Einfluss hat, aber nicht mehr den Einfluss, den man mal vorausgesehen hatte. So würde ich es mal versuchen, vorsichtig zu beantworten. Und das schlägt sich natürlich dann auch in der Jobwahl nieder. Ich meine, am Ende ist es eine Nutzenabwägung. Und wenn man das große Glück hat, hoffentlich zwischen verschiedenen Arbeitgebern entscheiden zu können, würde ich nicht behaupten, dass das Thema Nachhaltigkeit da wirklich das Zünglein an der Waage immer sein wird. Zumindest nicht im aktuellen Kontext, so wie ich das wahrnehme.
Würdest du dir das mehr wünschen?
Ich würde mir das natürlich mehr wünschen. Ich bin der Meinung, dass jeder einen gewissen Beitrag irgendwie leisten kann, ob jetzt im privaten oder im Arbeitsumfeld. Und das korreliert natürlich ein Stück weit miteinander. Wenn man es da nicht tut, tut man es da meistens auch nicht. Es ist nur einfach schwierig, ein Bewusstsein dafür zu wecken, wenn einfach andere Themen eher die Rolle spielen. Und das ist aktuell natürlich eher das Gehalt und erstmal sein Lebensunterhalt, soweit man kann, bestreiten zu können.
Wenn du das jetzt mal auf so konkrete Punkte bringen müsstest, was wären denn Rahmenbedingungen, die geschafft werden müssten, damit sich wirklich auch mehr Leute Gedanken machen, was bewege ich mit meiner Arbeitskraft?
Da könnte man ja jetzt fast wieder auf die Maslow-Pyramide zu sprechen kommen. Die schwirrt mir gerade noch wegen Universität im Kopf rum.
Ja, führ sie gerne mal aus.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aus dem Kopf so perfekt hinbekomme. Aber es gibt natürlich Grundbedürfnisse, die da ein Stück weit erfüllt sein müssen. Und dass man erstmal die Situation schafft, dass man, wenn man arbeitet, erstmal für sich persönlich, gar nicht erstmal für eine potenzielle Familie oder vielleicht für ein Haus, sondern erstmal für sich persönlich mit seiner Miete, was man mit seinem Lebenskosten, wenn man die erstmal gelegt hat und sich darum nicht mehr so die großen Gedanken machen muss, dann kommt vielleicht auch irgendwann der Punkt, wo man dann vielleicht erstmal wieder über einen übergelagerten Sinn sich Gedanken machen kann. Mhm. Aber solange solche Grundbedürfnisse eben nicht erfüllt sind und man jeden Monat schauen muss, ob man jetzt doch noch die Miete überweisen kann oder nicht, jetzt mal ganz auf die Spitze getrieben, hat man natürlich auch keine Möglichkeit, sich zu überlegen, welchen übergeordneten Sinn man mit seiner Arbeit vielleicht erreichen möchte.
Lass uns am Ende nochmal Richtung Zukunft schauen oder Richtung Zuversicht. Hast du Zuversicht, dass es besser werden kann? Also ganz konkret die wirtschaftliche Lage, das Thema Klimaschutz und seine Bedeutung in der öffentlichen Rede, in der Gesellschaft, die Lage von Studierenden im Land. Glaubst du, das kann irgendwie besser werden? Siehst du da irgendeine Hoffnung aufkeimen, auch was es gerade für Initiativen gibt oder was es gerade für Ideen, für Gesetzesvorschläge gibt oder was es für Unternehmen gibt, die sowas auch ja im Blick haben? Also wie blickst du selber so auf die Zukunft deiner Branche, deiner Generation, aber vielleicht auch auf die Zukunft von dir selbst?
Die Frage ist insofern ein Stück weit fies, da wir uns, glaube ich, aktuell in einer der schwierigsten Lagen seit 15 Jahren befinden. Rein sowohl weltpolitisch als auch nationalpolitisch gedacht. Insofern fällt es schwer zu sagen, dass man da wirklich so optimistisch ist, wie man es vielleicht sein müsste. Gerade was das politische Spektrum anbelangt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass gerade in solchen Zeiten man eben den Kopf nicht in den Sand stecken darf. Egal wie schwierig es manchmal aussieht, ob jetzt ökonomisch oder politisch, vollkommen egal, man darf im Prinzip nicht nachgeben und nicht aufgeben und muss seine Werte im Sinne von Nachhaltigkeit beispielsweise immer weiter versuchen zu vertreten und darf sich da nicht zurückdrängen lassen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass unserer Generation eine schwierige Zeit bevorsteht. Vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube aber auch, und das gehört auch dazu, dass wir das stemmen und schaffen können. Und das glaube ich auch von jedem Einzelnen individuell, dementsprechend auch von mir. Also wichtig ist es wirklich, auch wenn es schwerfällt, einen gewissen Optimismus sich zu bewahren.
Ein Optimismus, den sich die Pauli Group bewahrt, das habe ich so erfahren können, auch mit dem Gespräch mit Max. Ihr versucht immer weiter und schafft es auch immer weiter, Kommunen zu finden, die auch sagen, ja, wir lassen von euch das Freibad bauen. Und da geht es gar nicht darum, dass ihr das seid, sondern die Art und Weise, wie das gemacht wird, dass es eben langfristig günstiger ist, langfristig nachhaltig ist. Und deswegen finde ich das toll, dass du, dass Max und dass ihr von der Pauli Group bereit wart, mit mir zu sprechen in der zweiten Folge von Heimathessen Hendrik. Und die nächste Folge gibt es dann wieder in einem Monat. Vielen, vielen Dank dir, Tim, und noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank. Ebenso.
So, ich mache mich wieder auf den Weg zur nächsten Station der Hessentour. Bleibt bis dahin zuversichtlich.